Hallo Hockey-Freunde, willkommen zu Ducks Fly Together, den Anaheim Ducks Podcast. Ja, was soll ich sagen? Wir haben lange nichts voneinander gehört. Manchmal spielt das Leben, wie es nun mal spielt. Genauso spielen unsere Ducks auch wieder in der neuen Saison, sind schon einige Spiele gespielt. Und jetzt wollen wir auch wieder eine Regelmäßigkeit reinbekommen, um über die Spiele der Ducks zu sprechen. Und lass uns da lieber keine Zeit verlieren, sondern legen gleich los mit unseren Ducks und wie wir da in die Saison überhaupt reingekommen sind. Das erste Spiel, gehen wir erstmal so die Spiele nach und nach durch. Beginnen natürlich jetzt erstmal bei dem ersten Spiel, wo wir kurz mal durchgehen. Und das war bei den San Jose Sharks in der Bay Area. Da waren wir zu Gast und da trafen zwei Teams aufeinander, die im Rebuild sind. Dort im Rebuild in verschiedenen Stufen, würde ich sagen. Ich sehe uns. Ja, schon noch ein, ja, also will nicht sagen Level, aber ein Ticken über den Sharks in der ganzen Entwicklungsphase. Und wir wurden der, ja, Favoritenrolle in Anführungszeichen am ersten Spieltag da auch oder in unserem ersten Game auch gerecht und gewannen in San Jose bei den Sharks mit 2 zu 0. Eine Partie, die auch hätte anders ausgehen können, auf jeden Fall. Lukas Dostal, unser tschechischer Weltmeister, hat gleich alle seine Schüsse parieren können. Es waren 30 an der Zahl, 30 hatten wir auch. Aber wir haben auch mit ein bisschen Glück am Ende raus durch Isaac Lundestrom und Trevor Zegras im Empty Net oder mit dem Empty Net Goal. Ja, wie bereits erwähnt, 2-0 gewonnen. Und ja, da ist natürlich ein schönes Gefühl. Endlich wieder Eishockey, endlich wieder die Ducks sehen und dann im ersten Spiel ersten Sieg zu 0. Das gibt hoffentlich auch einen gewissen Anschwung, dachte ich zu dem Zeitpunkt. Kommen wir gleich zu, wie sich das Ganze jetzt entwickelt hat. Und mehr gibt es zu diesem Spiel jetzt, finde ich, auch gar nicht so weit zu sagen. Denn gab es auch gleich den ersten Härtetest. An unserem zweiten Spiel gingen die Vegas Golden Knights auswärts in Las Vegas, die zu dem Zeitpunkt mit 3-0 standen. Also die ersten drei Spiele alle gewonnen. Und da gab es eine 3-1-Niederlage. Was finde ich okay ist. Man konnte teilweise mithalten, hatte ich so den Eindruck. Aber man muss auch sagen, was für ein Powerhouse oder wie gut auch Vegas ist, die auch sehr, sehr gut in die Saison gestartet sind und das Spiel 3-1 gewonnen haben und uns da, ja, ich will nicht sagen, keine Chance gelassen haben, aber muss man auch sagen, für solche Teams reicht es aktuell leider noch nicht. Das Tor von uns schoss Troy Terry zum zwischenzeitlichen 1 zu 1. Und so ging es dann auch mit einem Sieg und einer Niederlage zu Hause gegen Utah. Und das war unser Home Opener. Und man wollte ja eine gewisse Statistik wahren, die besagt, dass die Anaheim Ducks vor dem Spiel gegen den Utah Hockey Club, also die ehemals Phoenix oder Arizona Coyotes, dass unsere Anaheim Ducks die letzten 8 Home Opener, also die letzten 8 ersten Heimspiele jeweils gewonnen haben. Und diese Serie wollte man natürlich auch bestätigen bzw. ausbauen. Und das gelang. Mit einem, ja, schon relativ wilden Spiel gewannen unsere Jungs aus Orange County mit 5 zu 4 in Overtime. Lass uns da noch ein bisschen genauer durchblicken. Troy Terry, der schon Tage zuvor in Vegas getroffen hat mit dem 1-0, dann hat Vegas, Vegas sage ich schon, Utah, das ganze Ding gedreht. 2-1. Robbie Fabbri, Neuzugang aus Detroit mit seinem ersten Tor für uns. Pavel Mitchnikov mit dem zwischenzeitlichen 3-2. Dann hat Utah das ganze Ding wieder gedreht und dann war es wieder Pavel Mitchnikov mit dem 4 zu 4 und Leo Carlsson ohne Vorlage quasi durchgetankt. Das könnt ihr euch gerne nochmal bei Twitter, YouTube, wo auch immer nochmal anschauen. Das lohnt sich auf jeden Fall mit dem Game Winner in Overtime und somit haben wir es tatsächlich geschafft, den 9. Home Opener in Folge zu gewinnen. Und wenn wir noch weiter in die Statistik gucken, mir war auch das wieder ein enges Spiel. Ich hatte auch so den Eindruck, wo ich das Spiel gesehen habe, dass das, ja, natürlich, wenn es in eine Verlängerung geht, dass es auch mal hätte anders ausgehen können. Wir hatten 34 Schüsse, Utah 30. Da sieht man mal, wie ja, eng das ganze Spiel auch ist und insgesamt die Statistiken das auch genauso widerspiegelt. Ja, es ist wie ein Münzwurf hätte so und so ausgehen können. Wir wollten es vielleicht am Ende ein bisschen mehr, obwohl man sich auch die Frage stellen muss, warum wir denn immer ja, Führung so herschenken, beziehungsweise den Ausgleich kassieren und dann jetzt den ja, hinten liegen. Das ist jetzt in dem Spiel nochmal gut gegangen, Gott sei Dank. Spieler des Spiels Leo Carlsson, ein Tor, ein Assist. Pavel Mitchikow, der wahnsinnig gut in die Saison kommt, mit zwei Toren zu den, bei dem Spiel. Und natürlich Lukas Dostal, 26 Saves. Auch wichtiger Rückhalt für uns natürlich. Dann ging es auswärts und gleich der nächste Härtetest in Colorado bei der Avalanche, die ja so semi in die Saison gekommen sind, auch schon ein Spiel mehr hatten als wir, aber auch gerade zu Hause irgendwie Probleme haben, zu haben scheint es zumindest. Und so ging es auch tatsächlich los. Wir führten nach 6 Minuten durch Leon Carlsson und Ryan Strome mit 2 zu 0. Eher die Avalanche natürlich, ja, schon das ganze Spiel, ne? Das hat man auch, wenn ihr euch auch nur die Highlights anguckt, müsst ihr darauf achten, was für einen Riesendruck die aufgebaut haben, die S. Und denn das ganze Ding natürlich noch irgendwann gedreht haben. Gut war, es mir gefallen hat, dass wir wirklich nicht aufgesteckt haben, wirklich alles reingehauen haben, probiert haben, den Torwart rausgenommen haben. Natürlich ist dann auch egal, wenn du zurückliest. Und dann tatsächlich Troy Terry nochmal 13 Sekunden vor Schluss den sehr umjubelten Ausgleich geschossen hat. Und so ging es in Overtime. Und da ist natürlich auch immer Glück ein Faktor. Ich will nicht sagen, dass das Tor von Nathan MacKinnon da Glück war. Aber so ist es nun mal. Die Colorado Avalanche gewinnt dann nach Overtime 4 zu 3. Aber wir können froh sein, dass wir da einen Punkt mitnehmen, ehrlicherweise. Hatten nur 20 Schüsse. Colorado 49. Also das ist schon wirklich heftig. Muss man auch sagen, Lukas Dostel, 45 Saves. Das war schon eine Hausnummer. Und ach, auch bei anderen Sachen, wenn man sich wieder die Face-Off, also Bullies anguckst, auch wieder nur 39% gewonnen. Das war letzte Saison ja auch immer so ein Thema. Und ja, dann kannst du echt froh sein, dass du da nochmal mit einem Pünktchen rausgehst. Aber ja, mit Colorado können wir uns ja, denke ich, jetzt auch nicht unbedingt messen diese Saison. Vielleicht in ein, zwei Jahren. Daher ist das völlig in Ordnung, dass wir da den Punkt mitnehmen. Ja, dann gehen wir nochmal locker flockig weiter und sehen dann, dass wir dann das nächste Heimspiel haben. Und dann ist es unser, ja, Los Angeles Derby, kann man schon fast sagen. Die Los Angeles Kings gastieren im Honda Center bei unseren Anaheim Ducks. Ja, was soll ich sagen? Ich denke, das haben wir uns alle, aber wirklich durch die Bank durch anders vorgestellt. Wir unterliegen 4 zu 1. Okay, hört sich schlimmer an, als der Spielverlauf es hergibt. Mehr oder weniger. Wir kommen gleich dazu, dass ich auch eine Statistik habe, die das Gegenteil beweist. Aber die letzten beiden Tore waren dann auch Empty Netter. Es ist auch egal, du kannst dich auch hinten reinstellen, verlierst nur 2-1. Das macht ja überhaupt keinen Sinn. Hast alles nochmal probiert? Ja, hört sich auch eher bei mir an wie eine Frage. Ja, aber wenn du, sagen wir mal, oder sag mal andersrum, sagen wir mal ehrlich, wenn du im Eishockey nur 14 Schüsse abgibst, wie willst du da ein Spiel gewinnen? Liebe Freunde, mal ganz ehrlich, wie willst du da ein Eishockeyspiel gewinnen, wenn du nur 14 Mal aufs Tor schießt? LA 36, Dostal wieder unter den Top 3 Stars des Games, diesmal zweiter Star, 32 Saves. Da muss ich auch denken, hey, ich probiere wirklich alles, da irgendwie klarzukommen. Ne, die letzten beiden, ich habe nur zwei Gegentore gefangen, aber bei den anderen beiden war ich nicht auf dem Eis. Probierst du wirklich alles, aber deine Jungs kriegen ja, so krass muss man sagen, nicht gebacken, aufs Tor zu schießen und beziehungsweise da die Chancen herauszuarbeiten. Und so verlierst du dann am Ende mit 4 zu 1 zu Hause gegen die Kings. Ja. LA steht es Ja, wir gehen jetzt mal nicht nach Punkten, sondern erstmal noch in den Lauf der Saison. Am Anfang auf jeden Fall mit der Sieg-Niederlagen-Bilanz, also 3-1 steht LA jetzt, 3 Siege, eine Niederlage, 4-2-2. Das ergibt dann 5 Punkte mit dem Overtime-Loss gegen die Avalanche, wo wir ein Pünktchen mitnehmen. Ja, es ist okay, ne? Nach 5 Spielen haben wir 5 Punkte, das ist alles in Ordnung. Aber das Wie, darüber müssen wir nochmal reden. Also damit bin ich absolut nicht einverstanden, wie das Ganze jetzt so gekommen ist, beziehungsweise wie sich das jetzt entwickelt hat. Ist das, ich hoffe nicht, dass das jetzt hier der Standard ist, sondern ich habe jetzt nicht nachgeguckt, aber gefühlt haben wir die letzten Jahre auch immer okay, ich will nicht sagen gut, aber okay angefangen. Da hattest du wieder kurz Hoffnung und dann wird es wieder weggeschmettert. Also so geht es denn leider auch nicht, finde ich. Und ich möchte jetzt auch nicht den Teufel an die Wand malen, aber da müssen wir dann nochmal aufpassen, dass wir jetzt nicht wieder in diesen Strudel reinkommen. Okay, alles klar, ich habe verstanden, es sind auch erst, oder wir haben auch erst 5 Spiele gespielt. Alles okay, aber die Tendenz ist schon wieder, oder dieses Spiel sollte auf jeden Fall ein Warnzeichen sein. So geht es auf jeden Fall nicht. Wir können uns hier nochmal die Lines angucken. Also wie wir gespielt haben, Carter Gauthier, Leo Carlsson, Robbie Fabry in der ersten Reihe, Trevor Zegras, Isaac Lundstrom, Alex Killorn, wobei ja Isaac Lundstrom ja ausgefallen ist jetzt bei dem Spiel, Frank Vatano, Ryan Strome, Troy Terry, dritte Reihe, Brock MacGinn, Mason McTavish, vierte Reihe, Brad Leeson. Das ist schon ein bisschen überraschend mit McTavish in der vierten Reihe. Sollen wir mal gucken. Aber es wird auch wieder, denke ich mal, auch viel durchrotiert, aber das auch, was angesprochen wurde, war auch Trevor Zegras jetzt auf die Außen zu stellen, halte ich für eine gute Lösung. Er ist technisch stark und ist in meinen Augen nicht unbedingt, ja, ich will nicht sagen, Prototyp eines Centers, kommt drauf an, wie du spielen willst, aber ich finde ihn auf den Flügeln, also als Winger, schon effektiver. Leo Carlsson natürlich unser Top Center. Und mit der Statur eines prototypischen Centers in meinen Augen finde ich das sehr, sehr gut. McTavish möchte ich ein bisschen mehr sehen, aber ich denke, das wird sich dann auch nochmal zeigen. Gehen wir in die Verteidigung. Cam Fowler natürlich erste Reihe. Tristan Lemieux hat sich jetzt rauskristallisiert, dass er so das Battle gewonnen hat, da neben Cam Fowler zu spielen. Mein absoluter Liebling, Holland Zellweger, in der zweiten Reihe mit unserem Captain. Da hätten wir jetzt auch nochmal eine Folge vorher machen können, da über die Käpt'n-Vergabe zu reden. Vielleicht haben wir da euch auch nochmal in den nächsten Zeit, in den nächsten Tagen, in den nächsten Wochen auch nochmal Zeit, den Namen besonders zu huldigen, dass er jetzt unser Captain ist. Also auch nochmal Cutteration von mir, Radko Gugas, unser neuer Captain. Pavel Minkow und Brian Dumoulin. Das ist das dritte Verteidigungspärchen, nenne ich es mal so schön. Ja, was dafür Furore sorgt auf der Defensive oder in der Defensive. Denn bevor wir gleich nochmal kurz einmal durchatmen, möchte ich kurz die Powerplay-Unit nochmal besprechen. Alex Killorn, Ryan Strome, Troy Terry, Leon Carlsson, Pavel Mikulkov, also wie man es kennt, mit 4 Stürmern. Leibverteidiger, zweite Powerplay-Unit, Mason McTavish, Trevor Zegras, Carter Gauthier, Frank Vatano und Jason Lacombe, der jetzt auch wieder so langsam nach seiner, ja, Illness, also krankheitsbedingt, die ersten Spiele verpasst hat, aber ein sehr, sehr gutes Camp hatte, was man lesen konnte. Aber zu denen auch gleich nochmal mehr, beziehungsweise auch gleich nochmal mehr zum Powerplay. Aber vorab, wir atmen einmal durch und holen uns mal nochmal ein Getränk. So, Freunde, und willkommen zurück zum zweiten Teil. Ich habe mich noch dazu entschieden, diesen zweiten Teil einen Tag später aufzunehmen, um das Game zu Hause gegen die Sharks noch zu besprechen. Also nicht wundern, wenn sich das ein bisschen irgendwie geteilt anhört. Ist, denke ich, so besser. Dann können wir das Sharks-Game auch nochmal mitnehmen und da legen wir dann auch gleich mit los. Also, wie eben gerade schon gesagt, unsere Ducks, das Heimspiel gegen die nächsten Division-Konkurrenten, nämlich den San Jose Sharks. Und ja, was soll ich sagen? Wir gewinnen 3 zu 1 und hatten das Spiel auch soweit ja, schon im Griff, hatten 40 Schüsse, die Sharks 28. Bedeutet Umkehrschuss, Wall Dostal war auch wieder zwischen den Pfosten und hat 27 Paraden, ja, gezeigt, bekommen, gemacht, wie auch immer. 27 Schüsse gehalten. So, ich hatte vorher nicht ohne Grund das Powerplay-Unit mal angesprochen. Vorweg möchte ich noch sagen, dass wir auch, ja, da die Verantwortlichen ausgetauscht haben. Das hatte man so auch gar nicht mitgekriegt, hatte das dann auch irgendwo aufgeschnappt, weil wir ja quasi, also nicht nur quasi, sondern 0-20 standen. Also 20 Mal waren wir im Powerplay die Saison und halt kein Powerplay-Tor geschossen. Ja, also das ist Wahnsinn. Kannst du eigentlich auch überhaupt keinem erzählen. Aber Troy Terry dachte sich, jetzt reicht's und ich mache jetzt mal einen. Und das hat er auch getan. Es war kein typisches Powerplay-Tor, das muss man fairerweise irgendwie auch nochmal sagen. Ne? Man will ja jetzt nicht immer da weiter Salz in die Wunde streuen. Aber er fährt halt rein ins Drittel und wirklich wunderschöner Handgelenkschuss. Da müsst ihr euch vielleicht bei Ex Instagram, irgendwo, Social Media nochmal angucken, kommt ins Drittel reingefahren als einziger Spieler mit dem Puck und fackelt nicht lange, schlänzt ihn aber schön im Winkel. Also nicht viel zu machen. Ist natürlich kein typisches Powerplay-Tor, aber ist egal. Serie ist gerissen, Negativ-Serie ist gerissen, endlich mal wieder. Ja, ein Powerplay-Tor von unserem Ducks, von Troy Terry, der jetzt ja auch richtig, richtig gut in die Saison gekommen ist. Das darf man hier auch mal erwähnen. Und ja, später folgte noch Leo Carlsson auch ein Powerplay mit dem 2 zu 1 und ja, Killorn, Empty Netter, klassisch mit dem 3 zu 1 Endstand. Ist natürlich sehr, sehr gut gewonnen wieder. Zu Hause gewonnen ist auch immer schön. Insgesamt kann man nochmal sagen, ja, 40 Schüsse hatten wir besprochen, Face-Off 45%. Es gibt selten Spiele, wo wir halt mehr Bullies gewinnen. Das finde ich auch irgendwie nicht gut. Powerplay, ja, 2 Tore gemacht, 2 von 6, 33,3%. Ja, ist okay. Grundsätzlich, ja, kann man schon mitarbeiten. Jetzt, wenn man nur dieses Spiel sieht, San Jose in dem Spiel, ja, 50%, hatten aber auch nur 2 und haben sie halt einen gemacht, der halt abgefälscht war. Von Lacombe, glaube ich, war das. Ja. Insgesamt schön, dass wir wieder gewonnen haben, dass es insgesamt für unsere Verhältnisse okay aussieht und wir, denke ich mal, jetzt für den Roadtrip, wo wir jetzt später nochmal kurz ein bisschen mehr darauf eingehen, auch ja gut gewappnet sind, stehen jetzt bei 3 Siegen, 2 Niederlagen und eine Overtime-Niederlage. Das ergibt 7 Punkte. Aber bevor wir jetzt hier noch weiter abschalten, nochmal ein paar Fakten oder rundherum News zum Spiel. Erstmal muss man noch sagen, dass Isaac Lundstrom nach seiner Oberkörperverletzung, die wir ja im ersten Teil angesprochen haben, jetzt wieder dazu kam. Das unterstrich auch Greg Cronin, wie wichtig das ist. Er hält ihn für einen sehr intelligenten Spieler, dass er so einen hohen Hockey-IQ hat und auf jeden Fall auch gesetzt ist bei uns im System. Ja. Wir hatten es in den Lineups auch schon angesprochen. Auch diesmal war es wieder so, dass Max McTavish zwischen Brock McGinn und Brad Leeson gespielt hat. Während Fabry, das hatten wir ja auch schon in den Lineups, auch wie vermutet, denn neben Leo Carlsson und Kader Gaudier begann. So, mal gucken, da gibt es bestimmt im Laufe der Saison eine ein oder andere Änderung natürlich. Ja. Lukas Ostel hat ja gestartet, das haben wir schon besprochen. Steht es 3-1 in der Saison, also auch ein richtig guter Wert für ihn. Muss man schon sagen, dass er weit, also da einfach weitermacht. Ne? Wer die Eishockey-WM gesehen hat, hat gemerkt, wie gut er ist. Und ich denke, wenn du die Eishockey-WM im eigenen Land ja, gewinnst, das kann dir nochmal einen Schub geben, so für deine, für den nächsten Karriereschritt jetzt wirklich die Nummer 1 in der NHL zu sein. Und ja, da dürfen wir auf jeden Fall weiter sehr, sehr positiv in die Zukunft gucken, auf der Position und gucken, wie sich das dann auch mit John Gibson denn alles noch ergibt. Noch können wir uns ja leisten. Wir haben mit San Jose zusammen halt die beiden Teams in der NHL mit den meisten Cap Space. Also noch können wir uns das erlauben, ein Backup mit 6,4 Millionen Cap Hit zu haben. Ja, grundsätzlich in unserer Division, in der Pacific Division, kann man noch erwähnen, Calgary Flames vorneweg mit 11 Punkten, den Vegas mit 9, Vancouver Canucks mit 8, die Kings mit 8, Seattle mit 8, dann kommen wir mit 7. Edmonton, die auch so wie letztes Jahr wirklich schwer, schwer reinkommen, mit 5 Punkten, heute Nacht auch wieder verloren. Und San Jose tatsächlich 7 Spiele, 7 Niederlagen, wenn du es so willst, obwohl ja 2 Overtime-Losses dabei waren, also mit 2 Punkten. Ja, wir können noch mal besprechen, ja, insgesamt die Stats, wie sich das alles jetzt bei uns genau herausstellt, ob das Gefühl sich bestätigt, also ich habe, dass Troy Terry wirklich gut reinkommt. Und ja, da wollen wir doch einmal noch kurz reinschauen, wer da jetzt vorneweg marschiert. Das suchen wir einmal raus. Ja, wie bereits schon vermutet und bei den wenigen Spielen erst, kann man es sowieso ganz gut abschätzen. Troy Terry, ja, alle 6 Spiele gemacht. 4 Tore, ein Assist, 5 Punkte. Leo Carlsson, also wirklich, sieht danach aus, dass er die Entwicklung weiter nach oben geht. 3 Tore, ein Assist, 4 Punkte. Ryan Strome, 2 Tore. Und dann dadelt sich das so allmählich ein bisschen aus. Wenn man jetzt irgendwie Trevor Zegras zum Beispiel sucht, da muss man ein bisschen gucken. Ja, 6 Spiele gespielt, meine Güte. Ein Tor, eine Vorlage, 2 Punkte. Kriegt aber auch ganz gut, also relativ okay. Eiszeit 17-12 im Durchschnitt. Da können wir auch nochmal reingucken. Ja, Cam Fowler natürlich, 21. 44, Pavel Mitunjov 21, 36. Ah, Pavel Mitunjov da, das könnte auch nochmal so ein richtig, richtig guter Verteidiger werden. Mit der Entwicklung bin ich generell auch sehr, sehr zufrieden. Genauso natürlich wie mein Liebling Olin Zellweger. Also, wir haben schon junge Talente, die brauchen natürlich noch Zeit. Und die müssen wir denen auch einräumen, was okay ist. Aber das Ziel muss schon sein. Ja, erheblich mehr Punkte zu holen als letzte Saison. Und dann kommen wir auch gleich mal zum Roadtrip, der jetzt an die Ostküste geht. Da spielen wir unter anderem gegen die New York Rangers, gegen die New Jersey Devils, Islanders und den Pittsburgh Penguins. Und der ganze Spaß geht aber auch erst am Samstag los, wenn wir in New York gegen die Rangers spielen. Und das könnte auch der, ja, nächste große Test werden, um abzuchecken, ja, wie jetzt unsere Entwicklung ist. Wir gucken uns die Rangers an. 6 Spiele, 5 Siege. Gut, brauche ich euch nicht zu so erzählen, wie stark die sind. Da können wir auf jeden Fall sehr, sehr gespannt sein. Wir gucken nochmal, wie gut die zu Hause sind. Finde ich natürlich gerade nicht. Sei mir verziehen. Aber wir wissen natürlich, dass das schon eine sehr, sehr starke Truppe ist. Ja, liebe Leute, das soll es auch erstmal gewesen sein, um wieder reinzukommen. Wir versuchen das jetzt ja, einmal die Woche rauszuhauen, einmal zu besprechen, was unsere Ducks angeht. Und ja, was auch gerade so die Entwicklung, die eigentlich noch im Vordergrund sein sollte, denn wie das alles aussieht, das gehen wir natürlich dann immer gern einmal durch. Aber wie eben gerade schon gesagt, das soll es für heute gewesen sein. Und ja, bleibt mir nur zu sagen, bleibt gesund, danke fürs Reinhören und wir hören uns nächste Woche. Macht's gut, ciao.
Musik macht Menschen unsterblich, aber hinter dem Glanz der Bühne beginnt die Dunkelheit. Machtmissbrauch, Gier, Lügen und Geschichten, die nie ans Licht kommen sollten.
And the shock news this morning is that ex-Beatle John Lennon has been shot dead in New York.
The singer Amy Winehouse has been found dead in her North London flat.
Tatort, Musik, Sex, Crime und Rock'n'Roll.
Hallo, ich bin Malte Asmus und in Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll gehe ich solchen Geschichten nach. Wir erzählen von den wahren Skandalen der Musikindustrie, von Machtspielen hinter goldenen Schallplatten, von zerstörerischen Beziehungen, von Geld, das Karriere macht und Leben ruiniert. Von Amy Winehouse bis Kurt Cobain, von Betrug und Korruption bis zu Gewalt und Mord.
Shakur was shot 4 times after leaving the Mike Tyson boxing match in Las Vegas.
Wir rekonstruieren, was wirklich geschah und fragen, wer trägt eigentlich die Schuld, wenn Ruhm gefährlich wird? Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll. Wahre Skandale, echte Verbrechen, Geschichten über Ruhm, Rausch und den Preis dafür, alles zu wollen. Abonniert Tatort Musik am besten schon jetzt im Podcatcher eurer Wahl und folgt uns auch bei TikTok und Instagram. Alle Links findet ihr selbstverständlich in den Shownotes. Wir hören uns.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt der Musik findest du auf meinmusikpodcast.de.